Heute dreht sich alles um das faszinierende Thema Berührung. Privat, aber auch natürlich im Beruf als Ärztin sollte man keine Scheu haben, Menschen anzufassen, natürlich, wenn es erlaubt ist. Und sei es nun bei der Diagnose oder beim Abschlussgespräch. Was Berührungen aber ungemein bewirken können in der Gesamtheit, das ist niemals zu unterschätzen. Und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Eine kühle Hand auf der Fieberstirn, eine gute Massage oder einfach nur eine Umarmung oder ein Streicheln. Die menschliche Berührung ist wahrscheinlich das älteste medizinische Mittel für Diagnose und Heilung. Unser Körper reagiert darauf nämlich mit einem Feuerwerk an Reaktionen. Aber in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung, der Telemedizin und der menschlichen Entfremdung, wie sieht es da überhaupt aus mit der Perspektive dieser uralten Form der Medizin? Wir gucken heute auf die positiven Effekte von Körperkontakt und gehen auf eine kleine Zeitreise vom Handauflegen bis zum Pflegeroboter.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell unterstützt hat uns für diese Folge Maike Schnitzler. Körperkontakt ist das Erste, was wir in unserem Leben erfahren und wenn wir Glück haben, auch das Letzte. Denn einem Sterbenden die Hand zu halten, ist mehr als nur einfach etwas Trost. In der frühen Menschheitsgeschichte war Medizin etwas Spirituelles, Handauflegen galt als probates Mittel. Doch mit der Entwicklung der modernen Medizin und ihrer technischen Möglichkeiten geriet der Körperkontakt etwas ins Hintertreffen. Heute mit all der Digitalisierung ist aber zu beobachten, dass Menschen wieder bewusst die Menschen suchen. Und auch in Forscherkreisen gibt es ja wohl ein Revival des früher ganz üblichen Körperkontakts. Anne, was sind denn für dich ganz grob die verschiedenen Formen der Berührung, die du als medizinisch wirksam betrachtest?
Also ich will mal eins vorweg schicken. Ich finde, jetzt mal, wenn ich nur auch jetzt als Ärztin spreche, ist ungemein wichtig, den Menschen physisch wahrzunehmen. Also deswegen machen wir bei uns in der Praxis auch keine Erstgespräche über Video. Weil einen Menschen zu erfassen, wie er vor dir sitzt, wie er schaut, wie er mit dem Kopf nickt, wie die Haut ist, wie ist die Hautrille an den Fingernägeln, wie fasst sich der Bauch an, etc. Also das sind alles wichtige Informationen, die du eigentlich für eine sehr gute ärztliche Arbeit brauchst. Und ich war lange in der Universität, also selber in der Ausbildung und habe dann später unheimlich gern auch den medizinischen Nachwuchs ausgebildet, war da richtig beauftragt mit. Und habe dann auch die sogenannten Klopfkurse gegeben. Also wie untersuche ich einen Menschen richtig? Und das darf nicht verstümmeln. Also an alle in den medizinischen Berufen und auch Jüngere, die uns zuhören oder die auch überhaupt in medizinischen Berufen arbeiten, wo Berührungen dazugehören. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ob das jetzt nur die stehende Hautfalte ist beim älteren Menschen, wenn du weißt, er hat zu wenig getrunken. Also ich will mich jetzt nicht gleich wieder verlieren, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich einen Trend, dass das so verloren geht, dass das verloren geht und auch aus Zeitmangel. Warum geht man in Deutschland so oft zum Arzt? Nicht, weil die Leute so gern zum Arzt gehen und ich hoffe, wir brauchen ganz wenige Arztbesuche in Zukunft, weil einfach die Zeit nicht zugestanden wird. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Die Berührung ist allein schon erstmal ein Diagnosemittel. Ne? Was ich auch damit jetzt mit dieser Einleitung sagen wollte. Du kannst durch das Tasten, das nennt man Palpieren oder das Abtasten, die Palpation, Brüche tasten, Tumore tasten im Bauch. Du kannst den Schmerz identifizieren. Du kannst Organe auch durch Tasten und Klopfen erfassen. Also ich habe sogar noch gelernt, wie du ein Herz auch über die körperliche Untersuchung mit deinen Händen herausfinden kannst, wie groß ist das Herz. oder durch Tasten und Klopfen zu wissen, hat jemand einen Lungenerguss, gibt es Wasser in der Lunge. Durch Betasten der Beine hat jemand Sensibilitätsstörungen oder hat er Flüssigkeit in den Beinen. Das ist so unglaublich wichtig. Und als ich an meinem letzten Tertial der beruflichen Ausbildung in Paris war, in der Bauchchirurgie, ich habe sogar eine Transplantation assistiert, unglaublich, da war ich so fasziniert, weil da haben die Chirurgen wirklich einen Bauch betastet, aber nicht hier so mal eine Minute, das ging minutenlang. Das war eine unglaubliche Schule. Und in Frankreich hat man übrigens auch noch diesen, finde ich, Generationenvertrag. Das heißt, wenn man was weiß, dann fühlt man sich auch motiviert und verantwortlich, dem jungen Menschen was beizubringen. Das, finde ich, geht hierzulande, habe ich es anders erlebt als in Frankreich. Selbst im größten Stress haben sich die Leute wirklich bemüht, die ist eine Junge von uns, die muss viel lernen. Die waren aber auch ganz schön anspruchsvoll. Also das war richtig, so ein sehr elitäres Denken da. Aber das fand ich toll. Also da habe ich Bäuche untersuchen gelernt, wie ich es bis dato noch nie gesehen hatte. Mhm. Aber auch das ist aber auch in Zeiten der Gerätemedizin immer noch wichtig. Wir dürfen uns nicht nur auf Geräte verlassen. Und dann gibt es natürlich die Berührung nicht nur als diagnostisches Mittel, sondern auch als Heilmittel. Also dazu gehört ja auch Massage beispielsweise. Die wurde schon 3000 vor Christus in Indien erwähnt als richtiges Element der ayurvedischen Medizin. Sie wird schon mindestens seit 1500 vor Christus in China praktiziert, später im alten Rom, also gern bei den Gladiatoren. Ja. Oder auch Hippokrates, er lebt ja 460 bis 370 vor Christus. Er gilt ja als Vater der Medizin. Hippokratischer Eid ist übrigens etwas, was man, wenn man im ärztlichen Beruf arbeiten will, sollte man auch diesen Eid wirklich, finde ich, geschworen haben. Wenn das nicht an der Uni in der Gemeinschaft gemacht wird, würde ich sagen, es schadet nicht, den dann für sich zu Hause im Kabuff, in der Studierbude zu machen. Er hat wirklich gelehrt, dass die Ärzte über Reiben der Hände, über Massagen mehr Bescheid wissen sollten, denn das Reiben kann Gelenke lockern und verhärten. Das ist ein Zitat von Hippokrates. Im Mittelalter ist die Massage dann etwas in Vergessenheit geraten, wurde dann später neu entdeckt und erlebte dann auch eine Renaissance mit dem zunehmenden Interesse an der Anatomie. Also da gab es auch Begründer der modernen Physiotherapie, zum Beispiel Per-Henrik Ling, der Begründer der modernen Physiotherapie, 1776 geboren und 1839 gestorben, oder Emil Fodder, ein Begründer, ein Pionier der Lymphdrainage, also eine Sonderform der medizinischen Massage, die ich ja absolut empfehle. Und das Ziel war, über Berührung den Muskel zu entspannen, Schmerzen zu reduzieren, den Lymphfluss anzuregen und zu Wohlbefinden beizutragen. Und heute, finde ich ja, ist auch das Feld der Osteopathie ein ganz, ganz wichtiges Feld, was das bei uns in der heutigen Zeit bedient. Also allein schon nach aktuellen Umfragen waren etwa 19 Millionen Menschen in Deutschland 2024 in osteopathischer Behandlung. Also das macht immerhin ein Drittel der Bevölkerung aus. Das Interesse an Osteopathie steigt, weil da wird jetzt nicht nur berührt, sondern es gibt auch viele andere faszinierende Zusammenhänge, die da verbunden werden. Und ich finde es einfach so, so wichtig, jede Art von Berührung fördert einfach das Wohlbefinden.
Ich wollte mal gerne generell wissen, was passiert denn in meinem Körper auf psychologischer und auch biochemischer Ebene, wenn ich wohlwollend von einem Arzt angefasst werde, was du eben erwähnt hast?
Also bereits beim körperlichen Untersuchen des Patienten, der Patientin, entsteht ja eine Kommunikation. Also eigentlich ist das Händegeben, wenn man jetzt mal die ganze Hygienethematik ausklammert, eigentlich auch was Schönes. Du kriegst ja auch so ein bisschen was erzählt über den anderen Menschen. Hat der eine kalte Hand, hat der eine warme Hand? Wie ist sein Händedruck? Und der Patient erlebt allein durch diese Berührung eine beruhigende Wirkung. Der Stresslevel wird reduziert und es kommt auch zu einer besseren Beziehung zwischen Arzt und Patient. Und was passiert jetzt konkret im Körper? Durch die Berührung werden Millionen Rezeptoren in der Haut stimuliert und die senden innerhalb von Bruchteilen von Sekunden elektrische Impulse, Mikroströme über ein dichtes Netz an Nervenfasern in die verschiedenen Regionen des Gehirns. Und dann gibt es auch spezialisierte, Kommunikationsstränge im Nervensystem, die die Ausschüttung von Botenstoffen stimulieren. Also ganz klar, das Oxytocin, das Kuschelhormon, wird ausgestoßen. Das beruhigt, das baut Stress ab. Serotonin sorgt für Glücksgefühle, Dopamin für Belohnung und Endorphin auch als körpereigenes Schmerzmittel. Und das Interessante ist, bei einer Berührung sinkt der Cortisol-Level. Mhm. Atmung und Herzschlag regulieren sich und die inneren Organe werden einfach auch dadurch massiv beeinflusst. Wir wissen einfach auch, dass dieses ganze Phänomen der entzündlichen Dynamik, inflammatorische Prozesse, dadurch positiv beeinflusst werden. Und jetzt leben ja viele Menschen allein. Man kann jetzt, man freut sich, wenn man eine Umarmung vom Partner kriegt oder vom Familienmitglied. Aber es ist so wichtig und auch ein ganz interessanter Aspekt, auch bei der Selbstberührung der eigenen Haut kommt es leider nicht zu dieser Hormonausschüttung. Das ist auch interessant. Manchmal legt man sich ja auch irgendwie, oder wenn man Bauchweh hat, schon mal die Hand so auf vielleicht eine Stelle. Aber dieses ganze Hormonfeuerwerk, Botenstofffeuerwerk wird leider vor allen Dingen aktiviert, wenn wir es nicht selbst tun. Trotzdem, man kann sich auch nicht selber kitzen, trotzdem kann die Selbstberührung helfen, vor allen Dingen beim Entspannen. Und wir berühren uns ja automatisch selbst im Gesicht, also circa 400 bis 800 Mal am Tag. Das ist lustig, das sagt mir immer jemand so beim Dreh. Ich sage mal, nein, ich fasse mir doch nicht ins Gesicht. Dann denke ich mir immer, jetzt bist du doch so oft im Gesicht gewesen. Das ist ganz, ganz unbewusst. Und das ist ja auch interessant, die Selbstberührung im Gesicht kann die Hirnaktivität steigern. Vielleicht will ich mein Oberstübchen einfach immer noch mal so ein bisschen ankitzeln.
Dass da noch mehr rauskommt.
Ja, aus dem kleinen Kopf soll noch mehr rauskommen. Aber ganz kurz auch noch mal kann man ja sagen, das ist eine sanfte Berührung. Selbst ist wie so ein Shortcut fürs Gehirn. Und es überspringt da die rationale Ebene und aktiviert Emotionen und Hormone und versorgt uns mit einem unmittelbaren Wohlgefühl. Deswegen an die Nase fassen, es sei denn, man hat vorher den Türgriff angefasst, vielleicht nicht ganz so. Finde ich interessant.
In Anbetracht der immer moderner werdenden Medizin, in welchen Bereichen hältst du denn so ganz konkret den Körperkontakt und das Berühren für unabdingbar? Du hast eben schon das erwähnt, dass man das manchmal machen sollte, um jetzt Organe zu checken oder so. Aber gibt es noch so Bereiche, dass du sagst, da muss man immer wieder an die Berührung rangehen?
Ich finde deine Eingangsfrage insofern ganz interessant. Oft denken wir bei moderner Medizin ja jetzt ans große MRT-Gerät, an Genanalyse, an Mikrobiomtest und den großen Ultraschall, der da steht, das Gerät meine ich. Wir müssen aber eigentlich, finde ich, moderne Medizin neu definieren. Es gibt hier nicht schwarz oder weiß oder entweder oder. Ich finde, man sollte, was dem Menschen gut tut und hilft, in übertragen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, dass auch der Mensch und seine Wahrnehmung und wir mit unseren Sinnesorganen und was wir geben können, auch immer der KI überlegen sein werden. Eine KI wird uns nie, glaube ich, so anfassen können und berühren können wie ein Mensch zu Mensch. Und deswegen dürfen wir uns nicht auf eine falsche Fährte bringen lassen. Wir müssen immer neugierig sein, wachsen. Jedes tolle Gerät begrüße ich auch. Aber wir brauchen genauso den Rückblick. Was war früher auch nicht schlecht? Manche ganz einfachen Tipps, die gar nichts kosten und kein großes Gerät brauchen, sind nicht deswegen zu verachten und nicht Teil einer modernen Medizin, sondern im Gegenteil, man soll sie integrieren. Und jetzt nochmal, wo brauchen wir den Körperkontakt unabdingbar? Direkt nach der Geburt. Man nennt das das sogenannte Bonding, also die Bindung. Das ist wirklich dieser sehr engste, regelmäßige Kontakt mit der nackten Haut, zum Beispiel auf der Brust des Elternteils. Das ist so wichtig. Das weiß man ja auch erst jetzt seit früheren Jahren. Also früher wurden manchmal ja Kinder direkt nach der Geburt von der Mutter weggenommen. Dann wurden die noch zwar liebevoll gebadet und dann hat die Mutter das Kind irgendwann, ne, was ich später gesehen, wenn man das manchmal in Tagebüchern der Vorfahren liest, ist auch interessant. Am besten macht man das mit dem neugeborenen kleinen Menschen jeden Tag mindestens eine Stunde. Mhm. Und faszinierende Studien aus den USA haben das wirklich unterstrichen, diese unglaublich positiven Effekte. Also es gibt mehr Kuschelhormon, Oxytocin, das wirkt jetzt nicht nur auf die Bindung zwischen Mutter und Kind, sondern die Mutter ist weniger anfällig für eine postpartale Depression. Die Mutter ist weniger gestresst, das Kind ist weniger gestresst und auch das neurologische Wirkungspotenzial der Berührung. Über die Berührung wird der linke frontale Gehirnbereich stimuliert und der ist, wie ich eben schon sagte, man fasst sich gerne selber an, für eine bessere kognitive Leistung zuständig und auch für das Regulieren von Emotionen. Und extrem wichtig ist es auch bei Frühgeborenen und Kindern, die mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind. Ich erinnere da, gerade Kaiserschnittgeburten zeigen, dass dieses gezielte Haut-zu-Haut-Kontakt, das muss dann aufgeholt werden, weil das ja nicht direkt manchmal unmittelbar nach der Geburt kommt. Und ich erinnere mich auch an eins meiner Patenkinder, kam zu früh zur Welt und zwar so früh, dass man wirklich Angst hatte um Mutter und um Kind, wie das alles ausging. Und damals ging meine beste Freundin zu ihrem Neugeborenen, zu frühgeborenen zweiten Kind und hat wirklich, es kam per Kaiserschnitt, obwohl es ihr selber nicht gut ging, hat sie sich wirklich, so als sie gehen konnte und irgendwie zu dem Kind hingekrabbelt ist und hat stundenlang den Finger durch dieses kleine, wie nennt man das, dieses Zugriffslöchlein gestreckt. Und sie wurde damals, ich meine, das ist jetzt auch schon 18 Jahre her, damals noch vom auch Pflegepersonal dieser Neugeborenenstation eher fast verjagt. Also so, das wurde damals gar nicht gern gesehen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht in der Neugeborenenmedizin tätig unterwegs, dass hier auch schon seitdem ein Umdenken stattgefunden hat, weil
ja, das ist so.
Ich bin felsenfest überzeugt, dass dieses Fingerchen an der Hand des kleinen Wesens dieses Kind hat überleben lassen, weil das war eine unglaublich hart, auf Leben und Tod, auf diese Schneide abgelaufene Geburt. Und es ist eine unglaublich faszinierende Geschichte, aber es war der Überlebenswille der Mutter für ihr eigenes Kind, die dafür gesorgt hat. Mhm. Ein tolles Bild, ne?
Und was wären sonst wichtige Bereiche in der Medizin? Also wenn wir jetzt mal von den ganz Kleinen wegkommen.
Ja, ich meine, auch Kinder brauchen natürlich regelmäßige Zuwendung, damit sie sich gesund entwickeln, damit sie gut schlafen, besser verdauen, emotional sicher werden. So eine Fußmassage, Fußreflexzonenmassage bei Kindern, das ist ja der Knaller. Also wer aufgedrehte Kinder hat, ich würde es mal mit einer Fußreflexzonenmassage probieren, das ist fantastisch. Und aber natürlich auch im Krankenhaus, in der Pflege, in der Intensivmedizin, Berührungen, egal ob das jetzt beim Waschen ist, beim Umlagern, beim Halten, das soll jetzt hier nicht so eine praktische Hauruck, ne? Jetzt wird hier mal ein Mensch gewaschen, sondern das ist immer auch ein Teil einer Kommunikation, denn sie vermitteln dem Menschen, um den man sich kümmert, auch Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Respekt. Und in dem Sinne, so sollte man einen Menschen auch behandeln. Das heißt, wenn wir jetzt Angehörige im Pflegeheim besuchen, dann sollte man den in den Arm nehmen und gerade diese Menschen besonders auch mal über Unterarm oder Rücken streichen, wenn das gemocht wird. Das zeigt, man ist bei dir, du bist wichtig und wir möchten dir nah sein.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Du möchtest deine Produkte verkaufen, hast aber keinen Plan, wie ein Online-Shop funktioniert und du hast auch gar keine Zeit, dich um eine Homepage zu kümmern oder die Zahlungsabwicklung? Dann geh zu Shopify. Die halten dir den Rücken frei und setzen dein Online-Business um, sodass du dich weiter um deine Produkte kümmern kannst. Und du kannst dich darauf verlassen, dass das läuft, denn sonst würden nicht so große Marken wie Tommy Hilfiger, Sennheiser, Blackroll oder Fritz Cola mit denen arbeiten. Die nutzen Shopify als Oberfläche, also als E-Commerce-Plattform. Und du merkst schon, es sind nicht nur die hippen Startups und frisch gegründete Unternehmen, die Shopify nutzen, sondern auch etablierte Traditionsunternehmen. Die Nutzung ist super easy und natürlich rechtssicher für Deutschland. Du kannst da übrigens auch alle Kanäle nutzen, um deine Sachen an den Mann bzw. an die Frau zu bringen, auch über Social Media. Und dann hast du den Vorteil, dass du bzw. deine Produkte viel sichtbarer werden im Netz. Ich würde sagen, Shopify hat alles, was du brauchst, um dein Business zu managen. Vom Präsentieren der Produkte, Verwaltung vom Inventar über Bestellungen bis hin zum Zahlungsverkehr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft aufs nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Also was ich noch ganz interessant erinnere, aus meiner Assistenzarztzeit und ärztlichen Zeit im Krankenhaus, ich war auch lange in der Geriatrie tätig und da habe ich mit einem Studienkollegen, haben wir uns so ein, eigentlich war es so ein Spaß. Wir haben dann manchmal wirklich gedacht, wir kaufen jetzt oder basteln einen Blumenstrauß oder pflücken einen Blumenstrauß und wenn es so ein kleines und bringen den irgendeiner Omi oder einem Opa vorbei, wo wir sehen, da sieht der Nachttisch eher kahl aus, da ist nicht viel Besuch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie diese alten Menschen sich gefreut haben. Und einfach mal diesen Menschen auch die Hand zu geben oder einfach nur mal über den Arm zu streichen, das war, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche Studien kannte, bei mir immer ganz unbewusst schon ein Teil meiner Arbeit. Natürlich sollte man dann achten im Krankenhaus, dass man sich, bevor man zu einem anderen Krankenbett geht, auch die Hände desinfiziert, nicht den MRSA schön weiterbringen. Aber das ist ganz wichtig. Das ist übrigens auch wichtig bei sedierten und bewusstlosen Patientinnen und Patienten, bei Demenzkranken, bei Menschen mit Schmerzen oder Angst. Also ist das wahnsinnig wichtig, aber auch in der Onkologie wissen wir, dass Krebskranke mit Schmerzsyndromen durch Massage oder Akupunktur deutlich besser durch diese Zeit kommen und auch beim Therapieren erfolgreich von psychischen Erkrankungen. Hier dient ja die Berührung auch als Mittel zur Emotionsregulation, zur Bindungsstärkung. Also es ist ganz wichtig. Natürlich ist aber auch wichtig zu sagen, es scheint weniger entscheidend zu sein, welche Art von Berührung stattfindet, sondern vielmehr die Häufigkeit spielt eine Rolle. Gerade wenn wir jetzt dran denken, wie oft sollte jemand berührt werden, damit sich auch typische Merkmale von Depression oder Angst oder Schmerzen lindern lassen. Also je häufiger, umso besser.
Es gab 2024 einen Artikel, in dem international bekannte Forscher rund um den emeritierten Professor Bruno Müller-Oerlinghausen forderten, die Berührungsmedizin als extra Disziplin einzuführen. Also Oerlinghausen hat schon 2003 eine Methode entwickelt, die durch ganz bestimmte Berührungen bei Depressionspatienten wirkte. Da wird das Berühren also, wie eben auch von dir beschrieben, sehr hoch gehalten. Auf der anderen Seite feiern die Wissenschaftler gerade, dass sich ganz neue Perspektiven im Bereich der Telemedizin und Robotik auftun. Bist du da auch ein großer Fan von?
Ich frage mich immer, warum muss man immer nur auf das eine gucken? Ein Zebra hat ja auch zwei Sorten von Streifen und genauso würde ich beides ins Boot holen. Also für mich ist immer wichtig, dass ich für jeden Menschen individuell in der praktischen Arbeit das entwickle, was zu ihm passt. Und natürlich hat die Telemedizin riesige Vorteile. Sie ist ortsunabhängig, man kann jemanden über Distanz kontrollieren oder diagnostizieren, gerade wenn Menschen jetzt im ländlichen Raum sind, eine Videosprechstunde. Man kann auch inzwischen über Sensoren am Körper Ergebnisse übermitteln. Aber es ist auch ein riesiger Nachteil, nicht physisch in Kontakt zu sein. Also ich merke auch immer in der Sprechstunde, ein telemedizinischer Termin ist für mich und die Patienten interessanterweise auch, ist okay. Aber auch wenn man jetzt ein Brainstorming macht oder wenn wir uns jetzt nur über Monitor unterhalten würden, wir sitzen uns ja hier gegenüber, da fließt was ganz anderes. Das ist ein ganz anderes, ich nenne es jetzt mal Arbeiten. Beim Roboter natürlich entlasten Roboter in Zukunft auch das Pflegepersonal. Ich glaube, gibt es nicht sogar in China schon ein ganzes Krankenhaus, wo nur Roboter rumlaufen? Also ich habe das nur mal so am Rande, so 0,7 Sekunden irgendwo wahrgenommen. Das wird natürlich wichtiger. Und man muss natürlich auch sagen, vielleicht ist ein Roboter so stur und zuverlässig, dass er sich niemals in einer Patienten Medikationszuordnung irren wird. Ne? Aber wir haben ja auch schon mal darüber hier gesprochen, dass man mit KI auch gezielt manches überwachen kann, um schwere Sachen wie eine Sepsis früher aufzuspüren. Es gibt hier natürlich ganz große Vorteile, aber auch hier gibt es die Nachteile. Das heißt, die menschliche Zuwendung fehlt. Und die Berührung eines Roboters wird aber lustigerweise auch etwas als beruhigend empfunden. Jetzt müssen wir heute sagen, das Zeitalter der Robotik hat gerade jetzt angefangen. Das steht noch in den Kinderschuhen. Und man arbeitet daran, die Berührung des Roboters menschenähnlich zu machen. Finde ich ja schon ein bisschen spooky. Aber es geht jetzt erstmal darum, den Roboter so einzurichten durch Sensoren und einer künstlichen Haut, die drucksensibel ist, dass er selbst überhaupt fühlen kann, wenn er etwas berührt. Aber die Idee, menschliche Berührung auch wirklich als Element der Medizin mehr zu fördern, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also das kann man ja auch jetzt heute aus der Folge mitnehmen. In der hausärztlichen Praxis sich vielleicht mal eine Massage verordnen lassen, mal eine Osteopathie. Das macht so, so, so viel aus. Und auch mitnehmen, nimm deine Kinder, nimm deine Freunde und die Lieblingskollegin mal in den Arm. Mhm.
Genau, ja? Zu dem privaten Bereich wollte ich auch noch gerne kommen. Denn was passiert in uns, wenn ich eine gute Freundin eben in den Arm nehme, wenn ich meinen Partner küsse oder sogar Sex mit ihm habe?
Das ist eine wunderbare Frage, denn jetzt blicken wir in die geheime Alchemie des Körpers. Was passiert denn, wenn Zuneigung durch Berührung gezeigt wird? Also wenn wir wirklich wissen, jetzt kommt die Emotion, Zuneigung, Liebe in den Ausdruck. Zum Beispiel bei einer Umarmung. Es braucht wirklich nur wenige Sekunden einer herzlichen Umarmung. Man weiß aber idealerweise mindestens 20 Sekunden lang. Also das ist schon was. Dann schüttet der Körper das Oxytocin aus, das Bindungs- und Kuschelhormon. Das wird übrigens produziert im Hypothalamusbereich und das sorgt dafür, dass wir uns unmittelbar sicher, geborgen und verbunden fühlen. Angemerkt ist es auch wichtig für jemand, der unter Depression und Ängsten leidet. Ja, man fühlt sich sicher und geborgen. Und das ist natürlich noch viel stärker, wie wenn man jetzt von einem Arzt in der Praxis eine Berührung erfährt, weil hier die Emotion für die andere Person dazukommt. Und es gibt schon eine etwas ältere Studienarbeit der Universität von North Carolina aus dem Jahr 2005. Da hat sich interessanterweise gezeigt, dass Paare, die sich häufig umarmen, höhere Oxytocinspiegel haben, einen niedrigen Blutdruck haben als Paare mit weniger Körperkontakt. Und der Cortisolwert sinkt, also der Stresslevel wird positiv beeinflusst. Das passiert natürlich nur, wenn wir die Umarmung auch wollen. Also Zwangsumarmen von jemandem, wo man sagt, ich habe gerade Stress mit dem, tut einem nicht so gut. Das heißt, wenn uns der Kollege umarmt, dem wir jetzt nicht so nah sein wollen, oder die Tante, die man schon als Kind nicht so mag, dann geht der Schuss nach hinten los. Ich habe das Glück, dass ich alle in meiner Familie sehr, sehr gerne mag.
Also was passiert da? Da rebelliert die innere Biochemie, oder?
Ja, das merkt auch jeder, finde ich, gleich. Also ich finde, unser menschlicher Körper ist so wunderbar ausgestattet mit Rezeptoren oder mit so vielem, was wir bis heute noch nicht verstehen. Und wie das überhaupt so in etwa biochemisch funktioniert, das wissen wir erst seit Ende der 2000er als Forscher etwas lokalisieren konnten im Nervensystem, und zwar ein ganz kleines Zellsegment. Wir reden hier von sogenannten C-taktilen Zellen. Das nennt man auch die Streichelfasern. Warum? Weil ihre Signale an die Areale im Gehirn senden, die für Empfindungen zuständig sind. Und auch unser Reflexionsvermögen ist hier vermittelt. Und das dauert also nur ganz wenige Blitzsekunden und schon kommunizieren uns diese Zellen, ob die Berührung für uns gerade angenehm ist oder ob wir sie als unangenehm empfinden, etwa wenn uns der in Anführungsstrichen falsche Mensch anfasst. Und dann gibt es eben nicht diese positiven Nebenwirkungen. Also es ist faszinierend, dass auch dafür unmittelbar über die Haut schon das verbunden ist mit der Emotion.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Du möchtest deine Produkte verkaufen, hast aber keinen Plan, wie ein Onlineshop funktioniert, und du hast auch gar keine Zeit, dich um eine Homepage zu kümmern oder die Zahlungsabwicklung? Dann geh zu Shopify. Die halten dir den Rücken frei und setzen dein Online-Business um, sodass du dich weiter um deine Produkte kümmern kannst. Und du kannst dich darauf verlassen, dass das läuft, denn sonst würden nicht so große Marken wie Tommy Hilfiger, Sennheiser, Blackroll oder Fritz Cola mit denen arbeiten. Die nutzen Shopify als Oberfläche, also als E-Commerce-Plattform. Und du merkst schon, es sind nicht nur die hippen Startups und frisch gegründete Unternehmen, die Shopify nutzen, sondern auch etablierte Traditionsunternehmen. Die Nutzung ist super easy und natürlich rechtssicher für Deutschland. Du kannst da übrigens auch alle Kanäle nutzen, um deine Sachen an den Mann bzw. an die Frau zu bringen, auch über Social Media. Und dann hast du den Vorteil, dass du bzw. deine Produkte viel sichtbarer werden im Netz. Ich würde sagen, Shopify hat alles, was du brauchst, um dein Business zu managen. Vom Präsentieren der Produkte, Verwaltung vom Inventar über Bestellungen bis hin zum Zahlungsverkehr. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft aufs nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Gehen wir mal vom positiven Fall aus. Also ich möchte den Menschen küssen, ich möchte mit ihm Geschlechtsverkehr haben. Was geschieht dann?
Ja, das ist jetzt nochmal eine Steigerung des Feuerwerks, ne? Genau. Also es ist eine klare Steigerung zu der eben besprochenen Umarmung. Zum Beispiel beim Küssen passiert ja auch ein kleines Feuerwerk im limbischen System, dem emotionalen Zentrum unseres Gehirns. Denn beim Küssen werden Dopamin, Serotonin, Glückshormone und Endorphine, also Schmerzlinderungshormone, freigesetzt. Und das ist sozusagen das Trio Infernale, die drei Musketiere der Glücksgefühle. Denn Dopamin steigert auch unser Verlangen und die Euphorie. Du fühlst dich also glücklich und elektrisiert. Serotonin stabilisiert die glückliche Stimmung und Endorphine verstärken das Wohlgefühl. Also die lindern auch nicht nur Schmerzen. Und interessanterweise, zusätzlich wird der Speichel mit Hormonen und Pheromonen ausgetauscht. Und das fördert sogar subtil die chemische Kommunikation zwischen den Partnern. Also es ist wieder unfassbar, was der Körper alles macht. Da gibt es übrigens auch eine Studie, die Kissing Frequency Study aus 2007, die hat gezeigt, dass häufiges Küssen, also nicht nur Sex, mit einer deutlich höheren Beziehungszufriedenheit korreliert. Also das ist schon auch wirklich, ja, die Häufigkeit, die Frequenz ist entscheidend. Mhm. Und dann beim Sex muss man sagen, beim Vorspiel und beim eigentlichen Geschlechtsakt, da feuert dann der Körper aus allen Kanonen der Lustbiochemie. Also dann geht es wirklich, ne, also fulminante Farben zur Sache. Das heißt, in der Erregungsphase steigen Dopamin und Noradrenalin. Das macht uns wacher. Das Energie- und Lustgefühl wird gesteigert. Und das kennt man ja auch aus sehr verliebten Phasen mit sehr viel Körperkontakt. oder dass man auch mit wenig Schlaf noch energiegeladen ist. Und der Orgasmus ist dann auch biochemisch eine riesige Entladung mit Oxytocin, das durch den Körper flutet, das die Bindung, das Vertrauen in die Beziehung stärkt, aber auch Prolaktin, das nach dem Höhepunkt für ein Gefühl der Entspannung und Sättigung sorgt, Endorphine, die auch die Euphorie fördern und eine Art Nachglühen sind. Und was interessant ist, im Körper des Mannes sinkt der Testosteronspiegel kurzzeitig, was auch die Nähe und die Zärtlichkeit fördert. Und das ist auch interessant, wenn nicht das Prolaktin zu sehr entspannt, dann ist auch der Mann noch zärtlich und entspannt und aufmerksam. Ne? Also ist er nicht gleich weggetreten und am Schlafen. Das heißt, wer häufigen Sex als Paar hat, der weist ein niedriges Stresslevel auf und auch eher einen besseren Blutdruck als jene, die sexuell komplett abstinent leben. Und was man aber insgesamt sagen kann, jede Art von Berührung, ob das jetzt Ausdruck ist in der Umarmung, in einem Kuss, in einem sexuellen Akt, stärkt unsere Gesundheit, stärkt Herz-Kreislauf, stärkt Immunsystem, senkt das Stresslevel und lässt uns emotional aufblühen und macht uns aber auch ja resilienter. Mhm. Also Berührung ist wichtig.
Also eine super Medizin, rezeptfrei und mit den schönsten Nebenwirkungen.
Mit den schönsten Nebenwirkungen. Und das ist ja wieder, ne? Also man muss nicht auf den Roboter warten, man hat es in der eigenen Hand. Das ist doch.
Und wie lange halten denn diese tollen Effekte an, die du eben beschrieben hast?
Ja, also nach einer Umarmung hält das Gefühl von, ich bin sicher, ich fühle mich geborgen, meist sogar 20 bis 30 Minuten an. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig lang. Manchmal soll es sogar noch länger anhalten. Vor allen Dingen, wenn die Bindung zu der Person, die uns umarmt hat, emotional sehr eng ist. Und der Abbau des Cortisols, also die Stressreduktion, die kann sogar über viele Stunden spürbar bleiben. Man ist einfach entspannt und dasselbe funktioniert auch beim Händchenhalten. Also schön Händchen halten beim Spazierengehen, egal ob mit dem Partner, ob mit der Oma, ne, mit Freunden, mit Kindern. Das stärkt die Gesundheit von uns allen. Kommen wir jetzt zum Küssen. Der Dopaminrausch beim Küssen, der hält so etwa 5 bis 10 Minuten an und danach ebbt er etwas ab. Das Serotonin stabilisiert sich langsamer und kann die Stimmung für 1-2 Stunden positiv beeinflussen. Und die Endorphine, also die körpereigenen Glücksstoffe und Schmerzreduktionsstoffe, die wirken etwa bis zu einer Stunde. Mhm. Das heißt, je besser, je cooler man den Kusspartner findet, umso besser. Und deshalb kann man bei manchen nach einem intensiven Kuss noch so ein wohlig benebeltes Lächeln beobachten. Da tanzen innerlich die Glückshormone. Mhm. Und ja, ist ja auch wirklich gut fürs Immunsystem. Es sei denn, man hat jemanden geküsst, der wirklich gerade so den Supervirus hat, dann ist es das besondere Special Training für die natürlichen Killerzellen. Und beim Sex, insbesondere beim Orgasmus, setzt dann wirklich das Orchester der Neurochemie an. Also da ist dann auch die große Pauke dabei. Der Dopaminrausch ist allerdings recht kurz. Vielleicht nur 5 bis 15 Minuten können wir davon zehren. Die Entspannung durch das Prolaktin und das Gefühl der Zufriedenheit kann jedoch viele Stunden anhalten. Und das erklärt auch, warum der Mensch danach in der Regel sehr gut schläft. Und auch der niedrige Cortisolwert und Blutdruck, ähnlich wie beim Küssen, helfen uns natürlich auch viel besser zu entspannen. Und das beeinflusst auch die Schlafqualität unbedingt.
Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Das heißt, nutzt die kommenden Tage gern dazu, alle zu umarmen, die ihr besucht und mögt, und kuschelt euch an eure Partner, denkt an den Kuss zwischendurch, bei jedem Abschied und wie auch immer, und die guten Effekte von Berührungen, die dann schon anfangen, wenn wir Händchen halten während des Winterspaziergangs oder auf der Couch oder wie auch immer. Also wir tun uns da Gutes, wenn wir uns anfassen. Das nächste Mal erwartet euch eine neue Wundertüte mit euren Fragen, so dass das Jahr hoffentlich gleich mit einer Linderung von Beschwerden einhergeht. Bei Themenwünschen, Anregungen oder Fragen schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Bis dahin wäre es super, falls noch nicht geschehen, den Podcast kurz auf RTL Plus oder den üblichen, sonst bekannten Plattformen zu abonnieren. Dann könnt ihr jede Woche die neue Folge gleich hören. Wir freuen uns über eine Bewertung auf Spotify bzw. Apple Podcast. Dann noch eine News am Ende. Ich verabschiede mich heute leider als Host von diesem Podcast. 70 Folgen haben Anne und ich zusammen gemacht. Das war immer ganz muckelig hier im Studio, haben wir beide sehr genossen und also sind ganz froh, dass wir uns gefunden haben. Also vielen Dank hier nochmal für dein Vertrauen und die Zusammenarbeit. Auch draußen danke ich alle Zuhörer, bleibt dem Podcast treu, denn Anne wird ihre wichtige Arbeit natürlich fortsetzen. Schon nächste Woche geht's weiter.
Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Andrea, für diese wirklich tolle, tolle Zusammenarbeit. Wir sind uns total wohlgesonnen. Wir haben jetzt fast schon Tränchen in den Augen. Ich weiß, bei dir stehen so viele andere Projekte an und du bist ja auch Familienmutter und da ist einfach sehr viel. Deswegen ist es einfach Mangel an Zeit, weil unser Podcast braucht viel Zeit. Aber ich verspreche, es geht natürlich weiter und ich möchte dir nochmal aber auch jetzt an dieser Stelle ganz herzlich ausdrücklich danken für all das. Gerne. Und wer weiß, wo wir dann nochmal gemeinsam aufschlagen. Alles Liebe für dich und alles Liebe für euch alle da draußen. Also bleibt einander verbunden. Das ist das Motto und macht was draus.
Tschüss.
Tschüss.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.